Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Osteo, dem Podcast von Alexion rund um Hypophosphatasie. Mein Name ist Avan Sidik, ich bin Medizinjournalistin und Podcasterin. Wir sprechen heute mit Dr. Andreas Winkelmann. Er ist Leiter der physikalischen und rehabilitativen Medizin und der Tagesklinik für Fibromyalgie am LMU Klinikum München, Campus Innenstadt. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, Herr Dr. Winkelmann.
Vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen heute zum Thema Fibromyalgie-Syndrom und HPP die Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorstellen zu dürfen.
Bevor wir jetzt gleich in den Austausch gehen, Herr Dr. Winkelmann, möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer gerne noch einmal ein paar Stichworte zum Thema Hypophosphatasie nennen. Die HPP, so heißt die Hypophosphatasie abgekürzt, ist eine seltene Systemerkrankung und sie kann Mädchen und Jungen und auch Männer und Frauen jeden Alters betreffen. Die Ursache für diese Systemerkrankung ist ein Gendefekt, der zu einer geringeren oder sogar fehlenden Aktivität des Enzyms alkalische Phosphatase, abgekürzt AP, führt. Diese Erbkrankheit kann zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat führen. Die Folgen sind vielfältig und die Betroffenen leiden beispielsweise unter brüchigen und verformten Knochen, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen sowie frühzeitigem Zahnverlust. Aber auch chronische Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden oder Depressionen sind häufige Symptome. HPP ist zwar nicht heilbar, aber man kann sie gut behandeln. Herr Dr. Winkelmann, wie geht's Ihnen heute? Ich grüße Sie.
Vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Ja, bei einem heute in München schönen Herbsttag. Vielen Dank der Nachfrage.
Das stimmt, den durften wir heute beide genießen. Als Leiter der physikalischen und rehabilitativen Medizin haben Sie mit einer Vielzahl an Krankheitsbildern zu tun. Was ist denn Ihr Spezialgebiet?
Genau, ein Spezialgebiet ist die Behandlung von Menschen mit chronisch weit verbreiteten Schmerzen und dabei speziell bei der Diagnosestellung und auch Behandlung von Betroffenen mit Fibromyalgie-Syndrom. Ja, das sind mittlerweile in 26 Jahren, die wir die Tagesklinik für Fibromyalgie auch hier in München am LMU-Klinikum anbieten, ja, ist unser Ziel die Diagnostik von solchen Erkrankungen und Differentialdiagnosen zu erfassen. In dieser Zeit habe ich, ja, ich denke, über 15.000 Patienten mit chronisch weit verbreiteten Schmerzen gesehen, davon bei über 10.000 Patienten die Diagnose Fibromyalgie-Syndrom gestellt und fast 4.000 Patienten in teilstationären Programmen behandelt, mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Aber das Primärziel, vor allem erstmal die Diagnose zu stellen, da die Patienten oft auch hier auf einer langen Odyssee bis zur Diagnosestellung sind. Also das ist etwas, was möglicherweise die Patienten mit den HPP-Patienten gemeinsam haben. Als Forschungsschwerpunkt habe ich auch ja die Lebensqualität bei Fibromyalgie-Syndrom zu erfassen und zu fördern und habe da ja gezeigt, was für Strategien dazu beitragen können. Außerdem ist es so, dass ich bei der S3-Leitlinie zum Fibromyalgie-Syndrom ab der ersten Leitlinie mitgewirkt habe und dort auch im Steuerungskomitee bin und ja leite auch oder Sprecher von verschiedenen Arbeitsgruppen, so auch eine zur Diagnosestellung der auch aktuell laufenden Aktualisierung zum Fibromyalgie-Syndrom. Ich hoffe, wir können diese dritte Aktualisierung im nächsten Jahr abschließen und bin dafür zuversichtlich, auch Unterstützung für Betroffene und eben aber auch für Arztkollegen zu geben, Sicherheit bei der Diagnosestellung, aber auch von Differentialdiagnosen und die Erfassung auch von Begleiterkrankungen, die auch häufig sind.
Jetzt haben Sie uns ja gerade gesagt, dass Sie eigentlich Tausende von Patienten diagnostiziert und behandelt haben in den vergangenen Jahren. Wenn man sich jetzt einen typischen Fibromyalgie-Patienten vorstellen kann, gibt es denn den überhaupt und wie würden Sie denn den auch beschreiben?
Genau, bei den Fibromyalgie-Betroffenen, man kann sagen, dass es sogenannte Kernsymptome gibt, die bei über 97% aller Betroffenen zu finden sind. Also das sind einmal die chronisch weit verbreiteten Schmerzen, also die in vielen Körperregionen entlang der Körperachse an allen vier Extremitäten zu finden sind. Chronisch bedeutet mindestens 3 Monate, bis sie bei uns ankommen, sind leider oft sehr viele Jahre vergangen. Damit nicht genug. Es sind Schlafstörungen beziehungsweise ein nicht erholsamer Schlaf typisch und daraus folgende logische Konsequenz der einer Müdigkeit oder Erschöpfungsneigung, die körperlich und oder geistig noch auftreten kann. Und da kann man sagen, das sind die typischen Symptome, die natürlich auch bei einer Hypophosphatasie auftreten können. Es können natürlich viele weitere Symptome noch auftreten, dass sie sagen, oh, ich habe Muskelschmerzen, ich habe Konzentrationsstörungen, ich habe Zahnschmerzen. Das kann auch durch Spannung der Kaumuskulatur auftreten bei Fibromyalgie-Betroffenen. Dann die Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelkrämpfe, Stimmungsschwankungen, Antriebsminderung, ja, Schmerzen im Kiefergelenk, aber auch noch Symptome des Reizmagen, Reizdarms, Verstopfung, Durchfall, Blähungen. Dann können auftreten ruhelose Beine, Reizbarkeit, Schwellungen so im Sinne Lymphödem, das kann auch beim Reizdarm noch auftreten. Dann auch vermehrtes Schwitzen, Seh- oder Hörstörungen, Stress empfinden durch verschiedenste Reize, ob das auf Druck, ob es akustisch, olfaktorische Reize, die verstärkt wahrgenommen werden und Stress machen. Das ist etwas Typisches beim Fibromyalgie-Syndrom, was eben alleine über Übersetzung Fibromyalgie, Fasermuskelschmerz natürlich bei weitem nicht ausreichend beschrieben wäre. Und es ist so, dass diese Vielzahl der Beschwerden wahrgenommen werden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn diese eben oft ungefiltert oben im Kopf verarbeitet werden müssen, dass die die Betroffenen erschöpfen, dass diese Stress bereiten, Anspannung bereiten und damit eben auch eine verstärkte Schmerzwahrnehmung. Ja, und das sind die typischen Symptome und klassisch beim Fibromyalgie-Syndrom ist, dass wir ein erhebliches Leid haben durch diese auch funktionellen Symptome oder diese Symptome, ohne dass gefährliche Strukturveränderungen verantwortlich gemacht werden können, ohne Strukturpathologie, im Gegensatz zu der Erkrankung der Hypophosphatasie, wo natürlich auch strukturelle Veränderungen auftreten können und Schmerz auch mal einen Hinweis darauf geben kann, dass da am Zahn vielleicht etwas nicht in Ordnung ist oder auch an den Knochen.
Jetzt haben Sie eine Reihe von Symptomen gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Herausforderung ist, auch die Diagnose zu stellen bei der Fibromyalgie. Es gibt aber auch einige Differentialdiagnosen, das hatten Sie jetzt auch gerade gesagt, eben die Hypophosphatasie wäre jetzt eine solche Differentialdiagnose. Mhm. Worin ähneln sich denn die Krankheitsbilder und wie, also Sie haben ja ein paar Überschneidungen gerade gesagt, aber worin ähneln sich die Krankheitsbilder und worin unterscheiden sie sich tatsächlich? Also wie kann man die Differentialdiagnose stellen?
Genau. Also man kann sagen, also diese Kernsymptome, die können durchaus auch bei Hypophosphatasie auftreten. Was unterscheidet die HPP-Patienten, was die Fibromyalgie-Patienten nicht haben? Also da können schwere Knochenbrüche auftreten, Ja, sind die Knochen schwach? Haben wir eine Osteomalazie? Haben wir bei den Kindern eine verzögerte Knochenentwicklung oder Knochenbildung? Haben wir bei den Erwachsenen, wenn sie sich etwas brechen, eine verzögerte Knochenheilung? Haben wir auch eine Muskulatur, die eher schlaff sein kann, eine Muskelhypotonie? Und haben wir die Zahnprobleme mit frühem Ausfallen der Milchzähne bei den Kindern oder eben auch bei den Erwachsenen Zahnprobleme, dass sie dann vermehrt Karies haben oder auch ein früheres Ausfallen der Zähne, als das sonst dem Alter normal entsprechen würde. Also es kann natürlich bei Fibromyalgie-Betroffenen so etwas auch mal geben, einen schlechten Zahnstatus, eine Entzündung der Mundschleimhaut, ja, und Reizungen unabhängig von der HPP. Oder es gibt auch Fibromyalgie-Betroffene, die auch noch eine Osteoporose haben und dann behandelt werden und da vielleicht Nebenwirkungen von Medikamenten haben, die auch dazu führen können, dass Zähne ausfallen können. Aber das ist jetzt nicht typisch für Fibromyalgie-Betroffene. Von dem, wo man sagt, ja, wie häufig sind denn, auch wenn ich zum Beispiel das Erwachsenenalter sehe, die Symptome, dass man sagt, ja, chronische Schmerzen oder Knochenschmerzen, also bei, ja, fast allen, auch so fast 95-97% waren wir bei den Kernsymptomen beim Fibromyalgie-Syndrom, so dass irgendwie Knochenbrüche auftreten ohne klare Ursache, ohne einen entsprechenden starken Sturz. Ja, das haben auch knapp 90, also über 80% Zahnprobleme. Ja, und das Ausfallen der Zähne bei fast 3/4 der HPP-Patienten und die geringe Muskelkraft oder Müdigkeit bei über 60%. Also da kann man schon sehen, dass also die Kraft ist etwas, was reduziert ist oder ausgeprägter zu sehen ist als bei den Fibromyalgie-Betroffenen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass die Greifkraft bei Fibromyalgie-Betroffenen reduziert ist, ja, was wiederum mit der allgemeinen Muskelkraft und auch Fitness korreliert. Und ich habe jetzt eine neuere Studie gefunden, die sagt, okay, die Greifkraft, wenn es, ich sag, mindestens ein Drittel unter dem Durchschnitt der Gleichaltrigen liegt, dann ist bei entsprechender Symptomatik die Sicherheit, dass es sich um ein Fibromyalgie-Syndrom handelt, 38-fach höher, als wenn es über einen gewissen Schwellenwert ist. Also es kann eine allgemeine Schwäche, aber schlaffe Muskeln, eine ausgeprägte Schwäche, würde ich sagen, ist nicht typisch für Fibromyalgie-Betroffene.
Mit Ihrer Erfahrung jetzt bei den beiden Erkrankungen, wann sollte man dann eine HPP in Betracht ziehen? Wann werden Sie denn stutzig?
Also stutzig werde ich, wenn ein schlechter Zahnstatus vorhanden ist. Also ich lasse alle Patienten, die zu mir kommen, den Mund aufmachen, die Zunge rausstrecken. Ich schaue mir da erstmal für die Fibromyalgie-Betroffenen die Zunge an, um seitlich an dem Zungenrand möglicherweise Zahneindrücke zu sehen, was für eine starke Spannung der Kaumuskulatur spricht und vielleicht Knirschen. Also wenn sie unter Stress leiden, dann lasse ich den Mund noch weiter aufmachen und schaue mir etwas die Zähne an. Erstmal orientierend. Und wenn ich sehe, da die hinteren Backenzähne oder das schaut jetzt gerade nicht so gut aus, dann frage ich nochmal nach, ob sie denn beim Zahnarzt waren oder dort regelmäßig sind, ob irgendwie Zähne ausgefallen sind oder frage dann eben auch, manche haben dann Zahnersatz, seit wann das vorhanden ist. Dann ist es so, dass ich nochmal eher beim Labor auch auf die alkalische Phosphatase schaue und sehe, habe ich da einen verminderten Wert. Natürlich auch, wenn Frakturen auftreten ohne irgendwelches adäquates Trauma, dass ich sage, ich bin nicht stärker gestürzt, auf Glatteis plötzlich gefallen und habe mich gebückt und dabei starken Schmerz im Rücken gehabt und dann eine Fraktur diagnostiziert, dann denke ich auf jeden Fall auch an eine Hypophosphatasie. Also ich erinnere mich da auch an eine Patientin zum Beispiel, die kam vorgestellt aus dem Ausland zu mir als Fibromyalgie-Syndrom-Experte und mit der Frage, ob sie nicht ein Fibromyalgie-Syndrom hat. Und ja, da war auch ja Gliederschmerzen, Steifigkeit, was bei Fibromyalgie-Patienten häufig ist. Auch ja die Erschöpfungssymptomatik, die Gliederschmerzen. Und ja, dann war der schlechte Zahnstatus und sie hatte sich auch schon etwas gebrochen. Und nachdem auch die Osteoporosebehandlung ein Schwerpunkt ist, ja, ist auch seit über 20 Jahren, ja, habe ich da natürlich noch mal genauer drauf geschaut und dann sämtliche Befunde, die sie auch schon in der Weltgeschichte umfangreich hat durchführen lassen, gesichtet. Und oh Wunder, ich hatte eine erniedrigte alkalische Phosphatase gesehen und hatte dann auch noch zusätzlich Vitamin B6 bestimmt, was erhöht war, und hatte dann anhand der Symptomatik eigentlich mit den Laborbefunden die Diagnosestellung einer Hypophosphatasie vornehmen können. Also dass sowas tritt vereinzelt auf, ja, und trotzdem ist das selten, ja, aber auch bei der Abklärung chronisch weit verbreiteter Schmerzen ist es schon vorgekommen, dass ich jetzt eine Erstdiagnose einer Hypophosphatasie gestellt habe.
Spannend. Das heißt, es kommt also auch immer wieder vor, dass Patienten erst sehr spät diagnostiziert werden.
Genau, also das ist etwas, was, denke ich, diese beide Erkrankungen schon gemeinsam haben, ist es so, dass die Patienten, in der Regel ist es einfach bei uns so im Gesundheitssystem, Zeit wird nicht entsprechend gelohnt. Fürs Gespräch wird eigentlich nur der Psychiater bezahlt, die anderen Fachrichtungen weniger. Und natürlich muss man den Patienten ausführlich befragen. Es gibt Möglichkeiten, Fragebögen noch ausfüllen zu lassen. Das machen wir auf jeden Fall, um systematisch vorzugehen, um vorzuscreenen. Die Patienten haben meistens nur Zeit, über einzelne Symptome zu sprechen und nicht über das ganze Bild. Und dabei wird das ganze Krankheitsbild oft nicht erfasst. Wenn die Patienten bei einem Hausarzt sind und bei dem bleiben, ja, dann haben sie die Chance vielleicht in 2 bis 3 Jahren, wo man sagt, oh ja, und das Symptom haben sie auch noch, ja, das habe ich auch noch, aber das ist jetzt gerade stärker. Dann kann es in 2 bis 3 Jahren durchschnittlich vielleicht die Diagnose Fibromyalgie-Syndrom gestellt werden. Und wenn die Patienten aber nicht zufrieden sind, nee, der hat mir nicht geholfen, geht zum nächsten, erzählt dem wieder nur ein kleines Bruchstück, ja, dann dauert es in der Regel über 6 Jahre. Auf jeden Fall schon deutlich besser als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Da waren wir ja beim Durchschnitt von 8 bis 10 Jahren. Aber es kommt immer noch vor, dass Patienten schon 20 Jahre unter den Beschwerden leiden, bis die Diagnose gestellt wird. Und wenn ich sage, bei der Diagnosestellung, warum dauert es so lange? Ich sage, beim Fibromyalgie-Syndrom ist es vielleicht die nicht anerkannte Erkrankung, wo ich sage, wir finden ja nichts, ist das alles Psyche oder was? Ja, also, oder auch nicht die erkannte Erkrankung. Bei der Hypophosphatasie würde ich sagen, ja, handelt sich durchaus um eine anerkannte, aber die nicht erkannte Erkrankung, die Erkrankung, an die vielleicht, weil sie so selten ist, nicht gedacht wird, ja, und dass man nicht daran denkt, auch an eine verminderte alkalische Phosphatase zu denken. Oft schaut man nur den oberen Rand, ja, die erhöhte alkalische Phosphatase, aber nicht an die verminderte. Und beim Fibromyalgie-Syndrom haben wir keine Strukturpathologie, die das Beschwerden erklärt. Bei der Hypophosphatasie aber schon. Ja, und es ist einfach wichtig, dass wir Experten haben, die möglichst das große Ganze anschauen können. Und das haben wir, wenn wir die chronischen Schmerzpatienten anschauen. Da nehmen wir uns die Zeit für chronische Schmerzpatienten im Rahmen von Assessments. Und ja, ich denke, wir sind mit dem Patienten im Ausnahmefall durchaus auch 2 Stunden beschäftigt. Im Rahmen von Assessments, wenn Psychologinnen, Psychotherapeuten noch draufschauen und Physiotherapeuten, ist das auch mal ein halber Tag. Ja, aber für die Diagnosestellung, denke ich, HPP, würden wir nicht so lange brauchen. Wenn man die Diagnosen hat, das Labor es sichtet, dann kann die Diagnose, denke ich, auch entsprechend schneller gestellt werden. Oft werden die Patienten dann an einem späteren Tag nochmal eingestellt, um das Labor zu besprechen, das nicht immer gleich am gleichen Tag vorliegt. Die AP schon, aber Pyridoxalphosphat, also Vitamin B6, in der Regel erst dann ein Tag später.
Sie haben es jetzt gerade eigentlich schon sehr detailliert auch gesagt. Also die Herausforderungen bei der Diagnostik bestehen unter anderem eben auch darin, dass man auf die AP-Aktivität guckt. Mhm. Gibt es denn sonst noch Punkte, die Sie hier kurz noch mit aufführen möchten, was die Herausforderungen sind?
Also auf jeden Fall, also es sind natürlich, was haben wir noch für andere Erkrankungen, die auch noch chronisch weit verbreitete Schmerzen machen können. Das sind verschiedene entzündliche Systemerkrankungen, entzündlich-rheumatische Erkrankungen, Entzündung, Leber, eine Hepatitis, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die Osteoporose, gut, ob die so Schmerzen in vielen Regionen macht. Dann natürlich endokrine hormonelle Störung, also der Schilddrüse und Nebenschilddrüse. Und dann auch noch der Vitamin-D-Mangel, wo ein sekundärer Hyperparathyroidismus, eine Überfunktion der Nebenschilddrüse, auftreten kann. Und dabei kann fälschlich auch mal die alkalische Phosphatase ansteigen und dann vielleicht die Diagnose einer Hypophosphatasie nicht so erkannt werden. Also es ist nicht immer so, dass die alkalische Phosphatase deutlich vermindert ist. Herausforderungen sind natürlich daran zu denken, in welchen Situationen auch eine alkalische Phosphatase vermindert sein kann oder nicht nur vermindert, sondern erhöht sein kann. Das heißt, dass wir nicht den erniedrigten Wert sehen, mit der wir die Diagnose eigentlich sichern wollen. Also das sind verschiedene Medikamente, die dazu führen können, Antiepileptika, Antibiotika, Hormonpräparate, Östrogen oder anabole Steroide. Das sind dann auch in zum Beispiel im dritten Trimester der Schwangerschaft kann mal erhöhte Werte auftreten oder natürlich bei den Kindern im Wachstum besonders. Und dann würden wir, wenn wir nur auf die AP schauen, möglicherweise die Diagnose verpassen. Aber da ist es wichtig, eben auch auf das klinische Bild zu schauen und zu sehen, haben wir denn diese typischen geschilderten Symptome und zusätzlich auch noch möglicherweise im Zahnstatus und oder von den Knochen und Muskulatur Schwäche Symptome, dann sollten wir dennoch auch an eine Hypophosphatasie denken und hinterfragen, ob wir noch andere Konstellationen haben, die den Laborwert der alkalischen Phosphatase in die eine oder andere Richtung beeinflussen können.
Ja, damit kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten Frage. Was ist denn Ihre Take-Home-Message? Was möchten Sie denn den Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben?
Take-Home-Message ist, wenn man überlegt, was ist denn das Allerwichtigste für die Betroffenen? Und das Wichtigste ist, dass man dran denkt und dass die Diagnose gestellt wird. Das berichten übrigens sowohl die Fibromyalgie-Betroffenen, besonders wenn sie auf langer Odyssee waren und sagen, jetzt weiß ich endlich, was ich habe. Und jetzt gibt es da eine Leitlinie und ich weiß, wie ich es behandeln kann. Und genauso für die HPP-Betroffenen, dass sie jetzt wissen, was sie haben und dass sie behandelt werden können, dass symptomatisch von den Symptomen, die sie haben, auch mit Bewegung, auch mit physikalischer Therapie, mit regelmäßig dosiertem Training, mit einem kombinierten Training, ist, denke ich, hier jeweils wichtig. Und das Ziel ist, die Erkrankung zu stabilisieren. Ja, das ist auch wieder gemeinsam bei beiden. Wir können sie nicht direkt heilen, aber wir können sie stabilisieren und wir können die Lebensqualität verbessern. Wir können erstmal das Wichtigste ist für die Lebensqualität, erstes das Wichtigste, die Diagnosestellung, dann die Information über die Erkrankung und dann eine kombinierte Therapie, wo wir Kraft, Flexibilität, Ausdauer trainieren, ihnen Wege aufzeigen, wie sie das machen können. Dann ist natürlich die personenzentrierte Behandlung, dass wir sie da abholen, wo sie sind, mit ihrer Leistungsfähigkeit, mit Berücksichtigung auch ihrer Begleiterkrankungen und ihrer vorhandenen Ressourcen. Was haben sie denn für Stärken? Was können sie denn noch entdecken und dann eben auch regelmäßig einsetzen? Und dabei wollen wir die Betroffenen unterstützen für die Teilhabe und auch für Lebensqualität. Und genau, das können wir erreichen über eine adäquate Diagnosestellung, Information und kombinierte Therapie.
Ein sehr schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Dr. Winkelmann.
Sehr vielen Dank. Sehr gerne. Und ich wünsche allen Zuhörern, dass sie über die Information weiterkommen und mit Diagnosestellung dann auch einen persönlichen Weg für Lebensqualität entwickeln und diese auch steigern können. Dabei alles Gute Ihnen, allen Zuhörern.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Ausgabe unseres Podcasts mehr verpassen möchten, um weitere praxisrelevante Informationen und Hintergründe zur HPP zu erfahren, dann abonnieren Sie gerne unsere Sendung. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Let's Talk Osteo wieder reinhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.